Heute ist Donnerstag, der 14. April. Ich bin Jens-Marco Scherf und Sie hören die 13. Folge meines Podcasts, sozusagen den Frühjahrs-Podcast, mit dem ich Sie regelmäßig über wichtige Themen aus dem Landkreis Miltenberg und über die Kreisentwicklung informiere. Heute im Frühjahrs-Podcast bin ich im Gespräch mit Frau Munzinger-Rust vom Kinder- und Jugendhospizdienst in Miltenberg. Grüß Gott, Frau Munzinger-Rust. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Hallo, Herr Scherf. Vielen Dank für Ihre Einladung zum heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, mit Ihnen gemeinsam über die Kinder- und Jugendhospizarbeit in Miltenberg sprechen zu dürfen.
Darauf freue ich mich auch sehr, Frau Munzinger-Rust, und vor allem darüber ja mehr zu erfahren, was bedeutet es denn, Kinder- und Jugendhospizarbeit zu leisten und vor allem Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Krankheiten und deren Familien zu begleiten. Und jetzt einfach mal ganz offen und ehrlich gefragt, ist das nicht eine unheimlich traurige Arbeit?
Ja, könnte man im ersten Moment einfach denken, einfach vom Namen her schon. Bei unserer Tätigkeit steht jedoch das Leben im Vordergrund, der Augenblick, und wir schaffen viele positive Momente. Auf Wunsch der Familien unseres Dienstes organisieren wir zusätzlich zu den Begleitungen durch ehrenamtliche Mitarbeiter im häuslichen Umfeld immer wieder Angebote, dass sich die Menschen in unserem Dienst treffen können, beim Erinnerungscafé, beim Elternfrühstück, bei kleineren Feierlichkeiten, die Geschwister beim Geschwistertreffen und bei Kreativangeboten treffen. Und wir versuchen so, die Selbsthilfe zu fördern, weil niemand besser die Eltern verstehen kann wie Eltern, die in einer ähnlichen Situation sind und Ratschläge geben können, beratend und unterstützend, einfach im Austausch Tipps geben. Das schaffen wir Experten von außen gar nicht. Das geht immer nur von Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind.
Also das heißt, wenn Familien sich an Sie wenden, Sie müssen nicht befürchten, dass Sie dann kommen und den Eltern, Vater, Mutter sagen, genau so und so müsst ihr es machen, und wenn ihr es so macht, dann macht ihr es richtig und bekommt es auch in dieser schweren Zeit gut hin.
Uns ist immer ganz wichtig, dass wir auf Augenhöhe begleiten und dass wir die Eltern als Experten in ihrer eigenen Sache sehen. Die Eltern erleben ihre Kinder 24 Stunden am Tag oftmals, sind in der Pflege stark eingebunden, kennen jede Ecke und jede Veränderung in der Erkrankung. Und da steht es uns eigentlich nicht zu, von außen zu kommen und zu sagen, so und so geht's lang und das ist für euch gut, sondern wir fragen einfach die Familien, was sie sich wünschen. Und viele Familien signalisieren immer, die müssen oftmals über diese Frage, was wünscht ihr euch denn von uns? Wie kann die Begleitung und Unterstützung für euch aussehen? Sie signalisieren uns, dass sie da erstmal überfordert sind mit der Frage, weil sie eigentlich sowas noch nie gefragt worden sind. Es sind ja viele Helfer und Unterstützer an der Seite der Familie, Ärzte, Pflegende, im Krankenhaus Unterstützende, und immer wieder wird von außen aber halt gewisse Dinge einfach vorgegeben. Es ist der Taktung des Ablaufes auch geschuldet in den Krankenhäusern, und bei uns ist es einfach so, dass wir agieren wirklich nur, wie die Eltern sich das wünschen. Zeiten werden miteinander vereinbart, werden abgesprochen, wir kommen nicht einfach so vorbei, sondern wir gucken, dass das wirklich gut auch ins Familiengefüge passt. Es soll ja eine Entlastung sein und eine Unterstützung und keine Belastung. Das ist uns ganz wichtig.
Also das bedeutet, Sie sprechen nicht nur darüber, dass Sie auf Augenhöhe und versuchen, die Eltern zu den Akteuren zu machen, sondern Sie leben das wirklich, vielleicht gerade so als Gegengewicht zu dem, was man natürlich erlebt, wenn ein Kind so schwer erkrankt ist, wo man ja so viel von außen bestimmt und determiniert ist, dass plötzlich mal wieder Zeit und Raum ist für die eigenen Bedürfnisse. Und wie gehen wir denn jetzt mit dieser schwierigen Phase gemeinsam am besten um?
Genau, genau so ist es. Es ist ja auch wichtig, dass die Eltern so einen kleinen, eine Zeitinsel auch geschenkt bekommen. Also viele kennen das gar nicht mehr, ne? Weil sie so in der Pflege und in der Organisation der Familie einfach eingebunden sind, dass sie erstmal gar nicht genau richtig wissen, was mache ich denn mit der Zeit auch. Ja. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass niemand urteilt von uns im Team, wenn eine Mama sich hinlegen möchte, weil sie die ganze Nacht am Bett gesessen hat oder das Kind rumgetragen hat oder wie auch immer, dann darf sie das tun, weil dafür sind wir auch da, um den Raum, den schützenden Raum für das Kind anzubieten, dass sie sich ganz entspannt hinlegen kann. Oder auch der Papa, ne? Ja. Das gilt für beide.
Das möchte ich mal unterstreichen, auch aus persönlicher Erfahrung im Umgang mit dem Thema Tod, diese Urteile von außen. Was ist jetzt richtig oder falsch? Und da sagen sie, es gibt kein richtig oder falsch, sondern jede Familie hat das Recht, für sich den eigenen Weg zu finden, wie wir am besten damit umgehen.
Ja, und dann, es liegt an uns Begleiter und wir müssen da immer selber an uns arbeiten, wenn wir vielleicht manche Dinge anders da tun würden, aber trotzdem nehmen wir zu uns zurück und begleiten das so, wie die Familie sich das wünscht. Uns ist es ganz wichtig, wie lang die Begleitung geht. Also wir begleiten im Leben bis zum Tod und darüber hinaus. Die Eltern können uns ganz lange nach dem Versterben der Kinder noch an der Seite haben, wenn sie sich das wünschen. Und da können wir auch gleich überleiten. Das unterscheidet uns von der Erwachsenenhospizarbeit. Dort startet man wirklich am Lebensende, wenn die Therapien zum Beispiel versagen oder wenn der Mensch einfach ein gewisses Alter erreicht hat, sodass der Körper sich verabschieden muss. Und diese Begleitung hört dann auch meistens auf nach einem Jahr nach dem Versterben des geliebten Menschen, sodass die Hinterbliebenen gar nicht so lange begleitet werden können. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber das ist dieser deutliche Unterschied. Und wir begleiten die gesamte Familie und die Geschwisterbegleitung nimmt bei uns immer mehr Raum ein, weil wir merken, wie wichtig das ist.
Vielleicht mal die ganz praktische Frage, wenn ich jetzt als Elternteil, als Vater oder Mutter merke, aufgrund der therapeutischen Begleitung, dass mein Kind eben lebensverkürzend erkrankt ist, wie komme ich überhaupt an Sie heran?
Wichtige Frage Ihrerseits und das wissen auch einfach viele Menschen nicht und man weiß auch nicht, dass es den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Miltenberg gibt. Von daher ist Ihre Plattform hier super schön, um das weiter nach außen zu transportieren. Die Eltern können direkt Kontakt zu uns aufnehmen oder auch mit den Hausärzten und Kinderärzten sprechen. Da wir in guter Kooperation mit den Kinderpalliativteams zum einen in Südhessen in Verbindung stehen und nach Würzburg zum Malteser-Team, kann es auch sein, dass wir von dort aus informiert werden, dass sich eine Familie Begleitung wünscht und dass wir so dann unverbindlich zu den Familien fahren, Kontakte knüpfen. Wenn die Familien sich das vorstellen können, dann begleiten wir die gesamte Familie kostenfrei.
Das ist eine ganz wichtige Frage. Daran hätte ich jetzt auch gedacht, weil Sie gesagt haben, dass es eine sehr, sehr lange Zeit ist, in der Sie auch die gesamte Familie begleiten, auch Geschwister, Kinder. Wer trägt dafür die Kosten? Weil das wäre der erste Schreckensmoment. Das kann ich mir als Familie ja nicht auch noch leisten.
Ja, das ist richtig. Dafür ist es auch wichtig zu wissen, wir sind über der Hälfte auf Spenden angewiesen und die andere Hälfte finanzieren wir über ein besonderes Abrechnungssystem mit den Krankenkassen. Für die Familien ist es auch wichtig zu wissen, dass aufgrund dieser Abrechnung mit den Kassen einmal im Jahr, dass da auf keinen Fall das Pflegegeld der Kinder angegriffen wird.
Also das heißt, Finanzierung der Arbeit ist ein Thema, aber das erledigen Sie mit vielen Helferinnen und Helfern. Die Familien müssen sich darum, wenigstens um diese Frage, keine Sorgen machen.
Ja, das ist richtig, ja.
Mal nochmal eine ganz praktische Frage, jetzt aus der Erfahrung der vergangenen Jahre. Welche Erkrankungen sind es denn, in denen Sie die Kinder und Jugendlichen und deren Familien begleiten?
Wir begleiten Kinder, die an der Muskelerkrankung, an der Stoffwechselstörung leiden, an degenerativen genetischen Defekten. Es sind auch Kinder, die an Tumor- und Krebserkrankungen leiden. Jeder, der sich Kinder- und Jugendhospizarbeit vorstellt, hat sofort ein Bild im Kopf von Kindern, die an Krebs leiden. Das ist ganz wenig Kontakt, die wir haben. Natürlich begleiten wir diese und man kann sich sicherlich vorstellen, ein Kind, das an Krebs erkrankt ist oder mit einer schweren Tumorerkrankung, dass diese Begleitungen deutlich kürzer dann verlaufen, wie jetzt bei Kindern mit Muskelerkrankungen oder mit einer Stoffwechselerkrankung, die eine deutlich höhere Lebenserwartung dann auch aufzeigen. Wichtig ist auch zu wissen, auch wenn es kurze Begleitungen sind für die Familien, sind wir nach dem Versterben der Kinder auf jeden Fall da, teilweise über Jahre.
Mich bewegt jetzt gerade noch mal so eine grundsätzliche Frage, weil ich glaube, wir alle erleben schon unsere Gesellschaft so, dass das Thema Tod nicht so präsent ist und es ja schon schwierig ist, wenn es darum geht, sich von Vater, Mutter oder von Großeltern zu verabschieden, sich mit dem Tod wieder auseinanderzusetzen. Umso brutaler und einschneidender ist es ja, wenn man sich ja mit dem eigenen Kind plötzlich mit dem Thema Tod auseinandersetzen muss und dann aber doch wieder ja diesen Blickwinkel auf das, was man hat, also noch das Leben, solange es da ist und auch darüber hinaus ja, das Positive wieder wahrnehmen.
Ja, es ist ganz richtig. Niemand spricht gern über Krankheiten, über das Versterben und die Menschen zeigen sich noch mehr betroffen, wenn es um erkrankte Kinder geht und um sterbende Kinder. Es ist aber einfach wichtig, dass wir den Fokus noch auf das Leben richten, dass wir da sind, dass wir Gespräche anbieten für Familien, auch die Zeit nutzen, sich Gedanken zu machen am Lebensende der Kinder, wenn es sich abzeichnet, dass wir da auch da sind und Mut machen, darüber auch einfach sprechen zu dürfen oder auch alle Sorgen und Ängste in Zeiten der Krisen und in Zeiten des Abschiedes auch mit uns zu teilen, wenn die Familie sich das wünscht. Dass wir einfach Gesprächsbedarf sehen und den dann auch nutzen. Wir begleiten ja auch Jugendliche und da, mit ihnen darüber sprechen zu können, also dass sie einfach einen Ansprechpartner haben, weil auch sie schützen oftmals ihre Angehörigen und trauen sich dann gar nicht ganz offen drüber zu sprechen. Also mit einem Jugendlichen zu reden, wo man weiß, dass derjenige nur noch wenige Monate vielleicht hat und er aber auch spricht, ich wünsche mir oder ich plane für mein Leben zu studieren und dann auch mal die Türe aufzumachen und gemeinsam zu überlegen, wenn man das nicht schafft, welche Möglichkeiten hat man dann? Kann man vielleicht, also solche Dinge bereiten wir auch vor, kann man vielleicht auch als Gasthörer mal dieses Wunschstudium, dass man da mal reinschnuppern kann. Mhm. Also diese Dinge tun wir auch. Und ganz wichtig ist es, ich möchte auch immer den Menschen Mut machen. Viele sagen ja auch, sie können sich das überhaupt nicht vorstellen, in unserem Bereich tätig zu sein, für diese Fragen dann da zu sein und wenn Kinder dann auch sterben, ne, das auszuhalten. Es ist aber einfach wichtig, man braucht da gar kein großes Werkzeug. Wichtig ist es einfach, dass man präsent ist, dass man da ist, mit einem offenen Ohr zuhört und auch die Trauer mit aufhängt. Wir brauchen da gar keine tolle Ideen oder mit super tollen Ratschlägen kommen. Es geht immer darum, einfach nur zuzuhören. Die Kinder oder auch Menschen, die einen schweren Verlust erfahren, der Mensch ist einfach weg, der kommt nie wieder. Und natürlich dürfen Eltern dann auch ganz lange darüber sprechen. Der Platz am Tisch wird immer leer bleiben. Und das gilt es auch einfach auszuhalten. Das ist manchmal auch schwer. Und das tut auch den Begleitern weh oder auch gerade engsten Familienangehörigen können das über Jahre dann schwer aushalten. Aber es braucht wirklich gar nicht viel, dass wir uns da nicht verschließen, dass wir nicht die Straßenseite wechseln, wenn Trauernde uns entgegenkommen. Das gilt gar nicht nur für unseren Bereich, sondern ich denke, das ist ganz wichtig im Umgang mit allen Trauernden. Die brauchen uns einfach ein offenes Ohr vom Nachbar, von Freunden, egal wie lange das dauert. Und ohne einen guten Ratschlag. Ratschläge sind manchmal auch Schläge.
Ratschläge können erschlagen. Ja. Also ich nehme mal mit für uns so den Grundappell, Themen wie Schmerz, Verlust, Trauer im Leben zuzulassen. Sie brauchen im Leben einen Platz, auch wenn sie düster sind.
Genau. Und ich glaube, da kann jeder auch für sich selber schon mal eine gute Vorsorge betreiben, indem ich mich selber damit auseinandersetze, was möchte ich denn selber für mich im Abschied, für meine Lieben im Abschied, was ist mir wichtig, dem Verstorbenen dann auch mitzugeben, Trauerfeiern vielleicht auch schon mal so ein bisschen durchzuspielen. Das hört sich jetzt alles schrecklich und grausam an und das sind auch Dinge, das wollen wir auch gerne in eine Schublade stecken und ganz weit wegschieben, was auch absolut verständlich ist. Wir merken aber, je vorbereitet man ist und hat sich auseinandergesetzt, das ist auch unheimlich schmerzhaft. Aber in der Trauer selber, im Verlust und im Abschied sind wir alle kopflos und planlos. Und dann ist es einfach gut, ja, Leute an der Seite zu haben, die da vielleicht auch in der Hinsicht unterstützen, Wege aufzeigen, was machbar ist, wie man Abschied gestalten kann. Oder wenn man selber für sich schon ganz, ganz viel in der Familie besprochen hat, sodass alle wissen, das und das hat er sich gewünscht oder hat sie sich gewünscht. Und das tut auch einfach gut, wenn man das dann nochmal umsetzen darf.
was bleibt? Was bleibt über den Tod hinaus? Was sind die Erinnerungen und was soll bleiben?
Ja, genau. Ja. Die Liebe, die hört niemals auf. Also so das physische Leben ist abgeschnitten zu unseren Lieben, aber die Liebe und die Verbundenheit, die bleibt immer und die gilt es dann wieder zu finden auf dem schweren Weg der Trauer. Das ist einfach schwer. Und wenn Kinder sterben, sagt man in der Regel, die Menschen brauchen 8 bis 10 Jahre, um halbwegs wieder in der Zukunft anzukommen, die Wege wieder in diese Richtung zu öffnen. Deswegen finde ich es immer so schwierig zu sagen, nach einem Jahr muss alles wieder rum sein.
Ein Aspekt fällt mir noch ein, weil Sie hatten auch vorhin von den Geschwisterkindern gesprochen. Und ich glaube oder ich weiß auch aus Gesprächen, ist natürlich für Geschwisterkinder nochmal ein ganz, ganz schwieriger Umgang, wenn sie Bruder oder Schwester verlieren und wenn natürlich auch das Leben von diesem einschneidenden Erlebnis so stark geprägt ist. Aber auch um die Geschwisterkinder kümmern Sie sich ja in ganz besonderer Weise in Ihrer Arbeit.
Ja, also in Aschaffenburg bieten wir eine Geschwistergruppe an und fahren die Geschwister aus Miltenberg nach Aschaffenburg, damit sie dort einmal im Monat teilnehmen können. Das Ganze wird von Ehrenamtlichen durchgeführt, von der Koordinationsfachkraft, von der lieben Kollegin in Aschaffenburg geleitet. Und wir merken einfach an dem Feedback, wie wertvoll das für die Kinder ist. Dort ist Platz, über Dinge auch sprechen zu dürfen, die zu Hause belastend sind. Die Kinder merken einfach, dass sie nicht alleine sind. Es gibt noch andere Kinder in schwierigen Situationen. Wir erleben die Kinder als sehr, sehr stark, mit einer hohen sozialen Verantwortung, auch für andere, nicht nur in der Familie. Sie übernehmen schon ganz viel. Und das spiegelt sich schon ab dem Kindergartenalter, dass Kinder, die einen erkrankten Bruder oder eine Schwester zu Hause haben, dass sie sich oftmals auf andere gerne kümmern. Und von daher ist eine hohe soziale Kompetenz da. Wichtig ist auch einfach, dass das Bruder der Schwester nicht vergessen wird. Ne? Dass also in der Schule Freunde, das normale Leben geht weiter und die Kinder sollen das auch leben dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es auch trauerfreien Raum gibt, dass sie sich ganz normal mit Freunden treffen dürfen. Aber sie brauchen auch Bereiche, wo sie einfach über diese ganzen Dinge, die sie erleben und auch durchleiden manchmal, sprechen dürfen. Und dafür haben wir Begleiter, die an der Seite sind oder fahren die Kinder auch zu Geschwistergruppen, damit sie andere treffen können.
Das ist eine ganz wichtige, wir brauchen Raum und Öffentlichkeit, um über den Tod zu sprechen und gerade eben auch, wenn Kinder und Jugendliche von lebensverkürzenden Krankheiten betroffen sind. Wenn Menschen der Kinder- und Jugendhospizarbeit helfen wollen, ist es, glaube ich, ganz einfach, im Internet Kinder- und Jugendhospizdienst Miltenberg einzugeben. Sie haben eine ganz tolle Internetseite. Da gibt es sowohl die Möglichkeit zu spenden, es gibt die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme, wenn Sie selber in der Familie die Unterstützung brauchen, das Beratungsangebot, die Begleitung wollen. Und selbst wenn einer, der jetzt gerade zuhört, sagt, das wäre vielleicht etwas für mich, mich selber einzubringen, kann er auch ganz, ganz unkompliziert und unverbindlich mit Ihnen mal Kontakt aufnehmen.
Genau. Wir bilden ja selbst in Miltenberg aus, in unseren Diensträumen. Und Corona hat uns natürlich auch so ein bisschen dagegen gespielt, sodass wir nicht in den normalen Rhythmus einmal im Jahr einen Kurs anbieten können. Aber ich bin das ganze Jahr in Kontakt mit Menschen, die sich fürs Ehrenamt zum Beispiel auch interessieren. Wir kommen gemeinsam im Gespräch und schauen einfach, in welchem Bereich man sich dann einbringen kann. Wichtig ist für die Menschen zu wissen, ich kann nicht sofort unterstützen in der Familie, sondern ich muss mich einlassen auf einen 100-Stunden-Kurs. Einfach, um gut vorbereitet zu sein, weil es ist einfach wichtig, dass man gewisse Dinge einfach weiß, von der Trauer bis zu Ritualen, Kraftquellen, dass man sich das alles dann gut überlegt und damit gut gerüstet in die Familien begleiten kann.
Und für diesen Kurs, den 100-Stunden-Kurs, besteht jetzt im Sommer 2022 wieder Hoffnung, dass wir ihn durchführen können?
Leider nicht. Genau, nein, da bin ich ganz ehrlich. Wir werden den wahrscheinlich einfach nochmal aufs Frühjahr verschieben müssen, weil wir im Moment weniger Familien in den Pandemiezeiten aufgenommen haben. Das ist aber ein breites Bild. Das ist in vielen Diensten so, einfach weil die Menschen, die Familien sehr, sehr zurückhaltend waren und sind, um die Kinder gut geschützt zu wissen. Mit jeder Person, die reinkommt, besteht auch die Möglichkeit, eine schwere Erkrankung natürlich auch mitzubringen und in dem Fall eine Corona-Erkrankung, und das wäre fatal.
Genau. Ja. Also Sie gehen es behutsam an, aber das heißt auch für jeden, der Interesse hat, er hat das gesamte Jahr über Zeit, Kontakt zu knüpfen, sich damit auseinanderzusetzen, und einen Ausbildungskurs wird dann im Frühjahr, Frühsommer 2023 stattfinden. Genau. Und Familien, die Unterstützung brauchen, bekommen die auf alle Fälle.
Ja.
Vielen herzlichen Dank Ihnen und Ihrem Team für diese so wichtige und wertvolle Arbeit für die Familien bei uns im Landkreis Miltenberg.
Ja, ich habe zu danken, dass wir darüber sprechen durften und dass wir durch diese Plattform wirklich auch hoffen, Familien weiterhin zu erreichen.
Das hoffe ich auch. Sehr gerne. Das war jetzt ein Thema, das auch mir persönlich sehr am Herzen liegt als Familienvater, dass wir auch über dieses Angebot sprechen, damit Familien, die diese Unterstützung brauchen, sie auch bekommen. Den Podcast nutze ich jetzt aber auch ja seit 2 Jahren, seit der Pandemie, weil die Vor-Ort-Treffen ja größtenteils nicht mehr möglich waren, um über die wichtigsten Themen im Landkreis Miltenberg zu informieren.
Ich würde es gerne nutzen, Herr Schärf, um nachzufragen. Momentan bewegt ganz viele Menschen natürlich der Krieg in der Ukraine. Was bedeutet das aktuell für den Landkreis, für Ihre Arbeit? Wo bieten Sie Unterstützung an? Wie finden Sie die Menschen?
Ganz offen gesagt bedeutet für uns jetzt auch der Ukraine-Krieg und die Aufnahme geflüchteter Menschen, dass wir von einem Ausnahmezustand in den nächsten Ausnahmezustand fallen. Wir kommen gerade jetzt so etwas heraus aus der Pandemie. Wir haben zwar noch hohe Infektionszahlen, sehen aber, die Hospitalisierung ist im Griff und die Maßnahmen sind jetzt auch sehr, sehr stark zurückgefahren. Man würde, glaube ich, alle miteinander jetzt gerne durchschnaufen, aber wir merken es, sowohl als Landratsamt, aber vor allem auch die Bevölkerung als Gesellschaft, sind wir jetzt in ganz besonderer Weise herausgefordert aufgrund dieses brutalen und durch nichts zu rechtfertigenden Krieges gegen die Ukraine und gegen die Menschen dort wieder zu helfen. Und das erste Wichtige für mich ist wirklich, die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist enorm groß. Wenn wir uns überlegen, wir haben jetzt kurz vor Ostern schon fast 900 geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei uns im Landkreis Miltenberg aufgenommen, dann funktioniert das vor allem deshalb, weil wir unheimlich viele Menschen haben, die irgendwo noch Wohnraum haben, die bereit sind, Menschen aufzunehmen, und auch zu helfen, in Integrationsarbeit zu leisten, Betreuungsangebote zu schaffen. Also es ist in meinen Augen vor allem jetzt eine ganz, ganz starke Antwort auf unsere Gesellschaft. Das ist eigentlich auch eine Antwort auf diesen Angriffskrieg, dass wir zusammenhalten. Denn wenn wir uns eine dieser strategischen Punkte, die Putin sicher im Kopf hat, will er uns auch in Europa destabilisieren durch die vielen Geflüchteten. Stattdessen erleben wir aber nicht nur auf der politischen Ebene, in der Europäischen Union, in der NATO, dass wir plötzlich in einer Art und Weise zusammenhalten, wovon wir in den vergangenen Jahren nur träumen konnten. Auch die Menschen halten zusammen und sind bereit zu helfen. Und das macht es uns dann auch wieder leichter für uns als Landkreis und die Gemeinden, die Geflüchteten zu integrieren. Und von daher bleibe ich oder bin ich da zuversichtlich, dass uns das in den kommenden Wochen auch gelingen wird. Aber es braucht den Einsatz von allen. Aktuell, wenn wir jetzt mal kurz vor Ostern, heute ist der Donnerstag, wir versuchen heute noch möglichst viele Menschen, die wir in den Notunterkünften in Kollenberg und in Großheubach untergebracht haben, weiter zu vermitteln in Wohnraum, weil eben kurz vor dem Osterwochenende am Donnerstag nochmal ein Bus mit Geflüchteten, es sind weiterhin vor allem Frauen, Großmütter mit Kindern, mit Enkelkindern zu uns kommen und Hilfe suchen. Und da nochmal abschließend, gerade auch in den Notunterkünften in Großheubach und in Kollenberg, ein großes Dankeschön an die Bevölkerung aus diesen Orten und aus der Region, aber auch überall im Landkreis Miltenberg, wie die Menschen zusammenhelfen, um den Geflüchteten zu helfen.
Ja, ich finde, es macht auch unglaublich Mut, dieser Zusammenhalt, ne? Einfach mit anzupacken.
Ja.
Ja, können Sie sich vorstellen, wir würden auch gerne unterstützen und uns stellt sich die Frage, wie erreichen wir ukrainische geflüchtete Menschen, weil auch Sie haben Kinder, die schwerstkrank sind oder im Moment eine akut lebensbedrohliche Erkrankung durchmachen. Für die wären wir auch gerne da. Wie erreichen wir die Menschen, dass sie von unserem Angebot wissen?
Das ist ein unheimlich spannender Gedanke, von dem ich ganz ehrlich zugebe, auf den wäre ich gar nicht gekommen. Aber es ist ja so, die Menschen sind ja aus ihrem Leben herausgerissen worden. Und deswegen ist es auch gar nicht so abwegig, dass unter den Geflüchteten ja auch mal ein Kind ist, eben mit einer lebensverkürzenden Krankheit. Ich denke, das Wichtigste wäre, dass wir über unsere Flüchtlingshilfe, die ja auch über den Kreis Caritas-Verband organisiert ist, als auch über meine Mitarbeiter im Landratsamt und in den Gemeinden einfach darauf aufmerksam machen und sensibilisieren. Wenn ihr mitbekommt, da ist ein Kind mit einer besonderen Erkrankung, dass man sich da an den Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Miltenberg genauso, es kann ja auch sein, dass ein älterer Mensch mitkommt, dass man sich dann an den ökumenischen Hospizverein im Landkreis Miltenberg wenden kann. Also das nehme ich jetzt mal als Auftrag mit, das Thema mal einzuspielen, dass wir einfach merken, wenn da ein Bedarf ist, natürlich auch, wenn jemand jetzt zuhört und weiß, da ist eine Familie, dann melden Sie sich einfach entweder direkt beim Kinder- und Jugendhospizdienst Miltenberg oder einfach bei uns im Landratsamt. Wir haben selber für alle Flüchtlingsfragen ein Servicetelefon eingerichtet, das zu den normalen Dienstzeiten zu erreichen ist unter der 09371 50 11 99, wo wir einfach, wenn jemand nicht weiter weiß, wo muss er sich jetzt hinwenden, sei es wegen Leistungen, also wegen Geldleistungen, sei es wegen dem Aufenthaltstitel oder auch der Arbeitserlaubnis, dass ihm da weitergeholfen wird.
Ja, ich glaube, wenn wir da alle sensibel mit umgehen und alle dafür sensibilisiert sind, dann schaffen wir das auch, dass wir den Menschen ein Angebot machen können. Ja.
Absolut. Was mir bei alledem immer so wichtig ist, Frau Munzinger-Rust, man könnte jetzt so den Eindruck bekommen, wir sind nur noch im Ausnahmezustand. Ja, wir machen Pandemie-Management, dann hatten wir am vergangenen Wochenende nochmal das Schneedesaster mit diesen unvorstellbaren Schneefällen in Odenwald und Spessert, war ja teilweise über 24 Stunden Stromausfall. Auch da ein ganz, ganz großer ehrenamtlicher Einsatz. Ich glaube, was man immer wieder betonen muss, ja, wenn irgendwas passiert, dann haben wir sofort hunderte von Menschen im Landkreis, die aktiv sind. In dem Fall unsere Kräfte bei Feuerwehr, Roten Kreuz, THW, in den gemeindlichen Bauhöfen, die einfach anpacken. Und jetzt sind wir wiederum in der nächsten Krisensituation, die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine. Man könnte ja so den Eindruck bekommen, alles, was sonst Aufgaben der Kreisentwicklung sind, bleibt liegen. Und da ist es mir aber auch wichtig, der Bevölkerung zu signalisieren, nein, trotz dieser außerordentlichen Belastungen arbeiten wir an den normalen Themen weiter. Wir hatten jetzt sogar im März und auch Anfang April Kreistagssitzungen. Eine praktische Sache, die Menschen selber spüren, wenn sie seit 1. April bei uns am Bayerischen Untermain in den Bus oder in den Zug steigen, dann gibt es das Auf-Achse-Ticket. Das heißt, wenn Sie nicht sowieso schon Abokunde sind und regelmäßig mit uns fahren, können Sie jetzt auch unter der Woche ab 9 Uhr mit dem 5-Euro-Ticket, mit dem Auf-Achse-Ticket so viel Bus und Zug fahren, wie Sie es einfach brauchen an diesem Tag. Also ein richtig günstiges Angebot, womit wir ja auch unseren Beitrag leisten wollen, dass vielleicht noch mehr Menschen auf Bus und Zug umsteigen können und wir natürlich auch Kunden, die wir in der Pandemie verloren haben, weil die Menschen natürlich mehr Sorge hatten vor dem Bus- und Zugfahren, dass wir die einfach wieder zurückholen, denn auch das Thema Klimaschutz und Energiewende ist ein ganz, ganz drängendes Thema. Wir merken es an den katastrophalen Veränderungen unseres Klimas und natürlich jetzt auch durch den Krieg in der Ukraine, dass wir auch strategisch von den fossilen Energieträgern loskommen müssen. Also da ist das Auf-Achse-Ticket so ein ganz, ganz kleiner, aber wichtiger Baustein. Und wir sind auch momentan dran, dass wir versuchen, Konzepte zu entwickeln für einen flexibleren ÖPNV in den Abendstunden, am Wochenende. Man nennt es neudeutsch On-Demand-Verkehr, dass man dann über Handy-Lösungen sich dann da die Fahrten bestellen kann. Also wir wollen da noch deutlich besser werden in den nächsten 1-2 Jahren, dass wir es mehr Menschen ermöglichen, umzusteigen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war sie, die 13. Folge meines Podcasts, sozusagen die Frühjahrsfolge. Ich bedanke mich ganz besonders bei Frau Munzinger-Rust für das spannende Gespräch über die Kinder- und Jugendhospizarbeit und möchte dabei nochmal den vielen ehrenamtlichen Menschen danken, die hier einfach die Familien bei uns im Landkreis Miltenberg begleiten und so eine wichtige Arbeit leisten. Und dass wir immer wieder in vielen verschiedenen Bereichen auf Menschen bei uns im Landkreis bauen können, die sich ehrenamtlich, bürgerschaftlich engagieren. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen trotz der schweren Zeiten, ja, mit einem positiven Ausblick, einfach weil wir auf die Menschen bauen können, weil wir uns auf sie verlassen können, gerade über Ostern und der Frühling kommt, dass wir da Kraft tanken können für das, was auf uns zukommt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Osterfeiertage und ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei meinem nächsten Podcast wieder reinhören würden oder wir uns auch in den kommenden Wochen mal wieder persönlich sehen würden. In diesem Sinne, machen Sie es gut.